Andersschlau,
der Podcast für dich.
Du denkst dich rein.
Du fühlst dich rein.
Du probierst.
Du sortierst.
Du entscheidest.
Ein Austausch auf Augenhöhe
mit Birgit Feldmann
und Kurt Neubisch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Andersschlau, der Podcast für dich. Hallo liebe Birgit.
Hallo lieber Kurt.
Ja, wir haben uns ja vorgenommen, ein Special zu machen, und zwar ein Special zur Weihnachtszeit.
Ein Special zur Weihnachtszeit, richtig. So ist es. Und aus geplanten 5 Folgen sind dann jetzt zwar nur 4 geworden, ja. Aber...
Ja, es fällt nichts unterm Tisch. Wir haben nochmal überlegt, wie wir das zusammenfassen, und tatsächlich haben wir uns jetzt auch mit diesem Special umgeplant, und das finde ich gut. Also es ist ein Zeichen, dass es noch gewirkt hat, wir noch ein bisschen verfeinert haben und starten auch mit einem Thema, was glaube ich jeder kennt, nämlich das Thema der Bedürfnisse.
Das Thema Bedürfnisse, ja. Ganz genau.
Und ich schlage vor, ich gebe kurz einen psychologischen Einblick, nämlich von dem Abraham Maslow. Den kennt ihr wahrscheinlich fast alle. Wenn nicht, bitte Nachholbedarf, lauscht meinen Worten und guckt vielleicht, dass ihr euch das noch ein bisschen genauer anseht, weil da ist wirklich bis heute ganz, ganz viel Basiswissen drin, was auch tatsächlich auch nach wie vor immer noch State of the Art ist, auch wenn es an bestimmten Stellen kritisiert wird, aber wir gehen nicht auf die Kritik ein. Und zwar müsst ihr wissen, diese Bedürfnispyramide besagt, ne, also beschreibt erstmal die menschlichen Bedürfnisse und die Motivationen. Und zwar aus hierarchischer Struktur, das ist ganz wichtig. Wie eine Pyramide, die auch immer von unten aufgebaut wird, ist es hier genauso, dass die Pyramide in dem untersten Bereich, wenn man die so in Schichten sich vorstellt, haben wir insgesamt 5 Schichten. Und die unterste Schicht ist die physiologische Bedürfnisschicht. Und die besagt, dass wir sowas wie Essen, Trinken, Schlafen, solche Sachen, ne? Das sind so die Grundbedürfnisse, ne? Das sage ich auch immer wieder in meinen Therapien, dass man kann natürlich auch versuchen, die zu ignorieren, aber da wird man schnell feststellen, das geht nur bis zu einem gewissen Zeitpunkt, und dann wird der Körper entsprechend sich orientieren und sagen, wenn du jetzt nicht isst, hast du Folgephänomene, wird schwindelig, kippt's um, beim Pipi, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Pipi anhalten, also irgendwann, wenn man im Auto sitzt, dann merkt man jeden Huckel, und dann irgendwann macht man auch in die Hose. Also irgendwann ist die Blase voll.
Ja, und trotzdem erlaube ich mir, du darfst sofort weitermachen.
Bitte.
Ich lausche deinen Worten ganz gebannt.
Alles gut.
Aber genau das ist eben der Punkt, denn über diese Form der Verschiebung werden wir reden.
Ja,
weil es
gleich
tatsächlich eben ein Phänomen ist,
ja,
dass das, was eigentlich als Grundbedürfnis gilt, tatsächlich ausgesetzt, könnte man sagen, oder,
ja,
übersprungen,
ja,
werden kann.
Jetzt hat die Birgit frecherweise schon geteasert, aber zu Recht ist gut. Nee, eben nicht. Du hast einen guten Anker schon gesetzt, wo wir gleich feststellen werden, dass das für Menschen, gerade mit Hochbegabung, Hochsensibilität, ne, oder durch das Anderssein tatsächlich sich da auch anders verhält.
Und und ganz wichtig, unbewusst, ne, Kurt?
Ja,
ganz unbewusst.
Ja, unbewusst.
Also unbewusst, ja, denn alles, was ich ja erkannt habe oder auch für mich als innenliegenden Vorgang selber realisiere,
ja,
von wegen, oh, das hat die und die Konsequenz, das, was du gerade schon angesprochen hast, ne, diese ganzen Folgeerscheinungen, dann kann ich es offen anfassen und für mich wieder, wie ich das immer so gerne sage, in die Balance bringen. Ne?
Ja.
Aber jetzt unterbreche ich den Kurt nicht mehr.
Gut.
Ihr dürft wieder. Weiter alles geht's gut. In
alles
der Vorstellung
gut.
Von Maslow.
Alles gut. Wir sind auch übrigens bei dem untersten Bedürfnis, dem Grundbedürfnis, was ich gerade ausgeführt habe, dann in der nächst darüber liegenden Stufe in der in dem Bedürfnis nach Sicherheit. Ihr müsst wissen, der Maslow ist davon ausgegangen, dass die Bedürfnisse nacheinander abgearbeitet werden können. Das heißt, erst wenn die Ebene befriedigt ist oder, sagen wir mal so, zu einem zufriedenstellenden Zustand, also in einem zufriedenstellenden Zustand überführt worden sind, dann erst kann die nächste Stufe aufgemacht werden. Das ist auch irgendwie plausibel, ne? Wenn ich zum Beispiel extrem Hunger habe, vielleicht kennt ihr das, jetzt gerade vielleicht nicht hier in unserer westlichen Welt, aber ne, wenn wir wirklich mal irgendwie, das kennen wir aber auch aus der westlichen Welt, wenn wir mal unterwegs sind und haben nichts zu essen mit und merken dann, wir haben richtig Hunger, dann fällt es uns schwer, uns zu konzentrieren. Dann sind andere Dinge, selbst Sicherheitsbedürfnisse, vielleicht sowas wie Wohnen, Arbeit, Einkommen, dann erstmal sekundär. Sondern wollen wir erstmal unsere Grundbedürfnisse stillen. Also ich kenne das zum Beispiel sehr gut, wenn ich auf Toilette muss und habe lange angehalten und muss dann ist alles andere erstmal dann zweitrangig. Ja? Es sei denn, man steht da drauf, in die Hose zu machen, da gehöre ich jetzt nicht zu. Genau, also zweite Ebene wäre die Sicherheitsbedürfnisebene. Und ja, danach haben wir die Ebene der sozialen Bedürfnisse. Mhm. Das ist etwas, was sofort jeder wahrscheinlich auch so verbindet, so ist es auch gemeint, mit Freunde, Partner, Liebe, also all die so Sachen, die man sich so in dem Bereich vorstellen kann. Und diese drei Ebenen, Grundbedürfnisse, Sicherheitsbedürfnis und soziale Bedürfnisse, da spricht der Maslow auch von Defizitbedürfnisse. Das heißt, da wird immer geguckt, dass die Defizite, wenn ein Mangel ist, versucht werden auszugleichen. Also immer wie so ein, es leert sich, muss man sich vorstellen, mit der Zeit und man versucht es wieder auszufüllen, wie so aufzufrischen, wie eine Pflanze, die, sagen wir mal, irgendwann mal gießt die und dann ist irgendwann wird die trocken, dann braucht die halt wieder Wasser. Und so ist das bei diesen drei Ebenen genauso. Während wir dann, wenn wir jetzt weiter hochgehen, wir haben noch zwei Ebenen. Das sind nämlich die zwei weiteren Ebenen, die ich jetzt nenne. Das sind die Wachstumsbedürfnisse. Da geht es tatsächlich darum, dass ich mich weiterentwickle. Ne? Und da kommst du gleich sicherlich noch mit dem, was du
über
schon geteasert hast.
Über mich hinauswachse vielleicht.
Ganz genau.
Sogar, ne?
Richtig. Genau. Ne, weil der erste Schritt sind die Individualbedürfnisse. Ja, da geht es dann um sowas wie Anerkennung oder ne, so wie werde ich gesehen oder ne, sowas, was vielleicht auch Status, ne, so solche Sachen, Wertschätzung,
ja.
Ne, so wo man mich dann wirklich als Individuum sehen kann, ne, wo ich mich auch erfahren kann als dessen. Und die höchste Ebene, so auch wirklich zu betrachten, ist die der Selbstverwirklichung, dass ich quasi mich auch neu erschaffe, weiter über mich herauswachse, wie man das beim Computer in der heutigen modernen Zeit sagen kann. Das ist wie so ein Update. Ja, so muss man sich das vorstellen. Und das wären so die fünf Stufen. Ne?
Ja.
Und genau, das sind die letzten beiden, wie gesagt, die Wachstumsbedürfnisse. Und du, liebe Birgit, wolltest, glaube ich, gerade schon mit dem Teaser deutlich machen, dass, glaube ich, Menschen mit einem andersartig geschalteten Sein, so will ich es mal vorsichtig formulieren, also zum Beispiel durch hochsensibel, hochbegabt oder andersdenkend, ja, dass die bestimmte Stufen überspringen können, richtig? Mit überspringen heißt aber nicht, dass die dann einfach nicht vorhanden sind, sondern dass sie sich für sich, ich glaube auch unbewusst wirst du wahrscheinlich annehmen, ne? Das ist, glaube ich, gar nicht unbedingt immer ein bewusster Prozess, sondern unbewusst direkt auf andere Ebenen hochkatapultieren. Also sprich, eher Selbstverwirklichung und Individualbedürfnisse und dann halt, ich denke da wieder an Avicii, die Folge haben wir ja aufgemacht,
ja.
Der zum Beispiel auch in dieser Doku zu sehen ist, der sitzt am Computer, macht den neuen Song und dann kommt einer hier, dein Essen, stellt die Pizza dahin und du siehst dann, der Regisseur zeigt das in dem Video, wie tags ist und abends steht die Pizza immer noch genauso da, unangerührt und er ist in dem Song und ist in der Perfektion des Fertigstands.
Ja, er ist im Flow des Musikers, kann man ja einfach sagen, und vernachlässigt, das ist ja wahrscheinlich das richtige Wort, seine Grund- und Existenzbedürfnisse. Ja, wunderbar. Danke dir erst einmal, lieber Cord, dass du dir die Mühe gemacht hast, den Begriff hier möglichst professionell aufzubereiten für uns alle. Ich gehe jetzt vielleicht nochmal rein und versuche noch einmal klar zu machen, dass zum Beispiel das Erleben, also wir sind ja als Menschen, wir werden geboren in ein vorhandenes Setting, in der Regel, ne, befinden wir uns ja dann in einer Kleinfamilie, der wir angehören, zumindest ist das der Regelfall. Und insofern gehört die elterliche Liebe auf jeden Fall, das ist wichtig, noch einmal zu erwähnen, so hat Maslow das vorgesehen, in die Grund- und Existenzbedürfnisse. Da gibt es ja auch ganz, ganz langjährige Forschung, ich weiß nicht, wann die gewesen ist, aber da hat man doch mal Kinder untersucht, ne, ob die geherzt und gebusselt wurden von irgendwelchen, kannst du dich bestimmt erinnern.
Ja, ich weiß noch gar nicht, gibt es ganz viele verschiedene
Settings. ne? Also, und dann hat man in, also von irgendwelchen, ich sag mal, wie nennt man das, Krankenschwestern, Hebammen.
Ja.
Und im Unterschied dazu hat man andere Kinder nur gefüttert, glaube ich, und wieder weggelegt, ohne denen Zuwendung zu geben.
Also es war damals, also das, was ich immer zitiere, ist eher aus so der damaligen Situation herausgeboren, dass man halt Sorge hatte vor ansteckenden Erkrankungen. Das war, boah, ich meine, das war Anfang des letzten Jahrhunderts irgendwie so. Und
ja,
da hat man sie nämlich nicht berührt, um
richtig,
nicht Keime weiterzugeben.
Genau. Ja.
Und dann hat man festgestellt, dass
mit
die Kinder...
Mit guten Absichten, das ist vielleicht noch ganz wichtig. Es waren gute Absichten dahinter.
Ja, zumindest
ne?
bei dem, was ich
ja,
da zitiere.
Genau.
Und das ist dann dazu, hat es dazu geführt, dass man festgestellt hat, dass die Säuglinge tatsächlich verstorben sind, weil die keinen Körperkontakt haben.
Genau. Nein, das war mir jetzt nur noch mal einmal wichtig, weil du ja gerade alles aufgeführt hast und ich ja davon ausgehe, ihr hört vielleicht unsere Folge im Auto und seid nicht sofort in der Lage, die Bedürfnispyramide euch mal eben zu googeln. Was ich euch aber auch durchaus raten würde, für die, die das noch nie gemacht haben, macht das einfach mal. Dr. Google ist da ein guter Packern und es ist eben wichtig, dass unter dem Sozialbedürfnis nicht das Bedürfnis nach Nähe zu eben den nächsten Angehörigen gemeint ist. Ne? Also wenn eben das Kind oder der Mensch sozusagen die Welt betritt, so gehört die elterliche Liebe oder das familiäre Umfeld tatsächlich zu Position 1. Das Sozialbedürfnis, und ihr ahnt vielleicht auch, warum ich da jetzt gerade so drauf rumbereite, ist eben ein Bedürfnis, was ist ein ganz klares Phänomen, was ich ganz oft beobachte, dass viele hochbegabte, hochsensible Kinder, insbesondere wenn sie ein, ich sag mal, gutes Elternhaus erleben, gutes Elternhaus, das meine ich damit, eine Umgebung, die ihnen sehr zugewandt ist, sie fühlen sich dort sicher, sie fühlen sich dort geborgen, sie fühlen sich gesehen. Dann ist es oft so, dass das Bedürfnis nach Andocken bei anderen Peers, also Freunde finden, in die Welt hinausgehen und abenteuerlustig werden auf das, was wir Leben nennen, untergeordnet wird. Oder du hast das eben so schön gesagt, wir katapultieren uns in den inneren Wunsch nach Selbstverwirklichung, ich gehe jetzt mal ganz extrem, ja, ich habe da etwas, was muss ich perfektionieren, um dein Beispiel
ganz
von Avicii zu nehmen und bin so im Fokus, wir nennen das ja auch schon mal den Hyperfokus, dass ich eben, du hast es ja sogar ganz extrem gemacht, Essen nicht aufnehme, was ja nun wirklich ein extremes Grundbedürfnis ist eines jeden Menschen. Ne? Ich meine, egal wie viel wir sind, das heißt, egal welchen Geist wir haben, welche kognitiven Fähigkeiten wir haben, essen, trinken, schlafen, müssen wir alle und wir haben nur einen Körper. Und dementsprechend ist das eben bei den sozialen Bedürfnissen ein Bedürfnis, was viele Kinder tatsächlich überspringen, nicht alle. Aber einige überspringen und infolgedessen nicht altersgemäß, und das ist jetzt ganz wichtig, so etwas wie soziale Kompetenz abbilden. Das heißt, sie machen es nicht, weil sie es nicht können, das ist mir jetzt hier ganz wichtig, sondern es ist kein Interesse da. Das Interesse ist einfach, ich sag jetzt mal, Lego-Welten zu erschaffen oder sich um Dinos zu kümmern oder aber eben zu programmieren oder was auch immer, für das sich, oder philosophische Themen der Welt mit den Menschen zu besprechen, mit denen das geht. Das heißt, das Kind überspringt etwas, was, wie könnte man das sagen, eigentlich aber doch sehr wichtig und wertvoll ist.
Ja.
Und bei einer, ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich das Wort gesunde Entwicklung sagen darf oder wie würdest du es nennen, wenn wir jetzt auch noch den Identitätsbegriff mit reinnehmen, wo man ja sagen würde, es ist ja doch sehr wichtig vor dem Hintergrund des Adoleszenzprozesses, dass Elternhaus weniger wichtig wird und das schon in dem Moment, wo ich anfange, ja, weiß ich nicht, als Grundschulkind spätestens, Freundschaften zu finden, Freundschaften zu pflegen oder auch überhaupt mich auseinandersetze mit anderen Menschen, die eben, ich komme ja aus meiner persönlichen Schutzzone heraus, gehe in die Schule, gehe aber dann wieder nach Hause und ich merke ja einfach, wie weit kann ich gehen. Das ist ja auch so ein experimenteller Vorgang für die einzelne Person und dass wir dabei lernen, das nehmen wir ja nicht bewusst wahr, sondern das ist einfach dabei. Und gerade das begabte Kind überspringt diesen Prozess ganz oft in der Sehnsucht oder in dem unstillbaren Verlangen nach, ja, über sich hinauswachsen oder großem Interesse an Themen, die größer sind als die eigene Person. Und wenn dieser Prozess, der übrigens oft zurückgemeldet wird durch fremde Dritte, das ist also, ne, der Klassiker, also das erlebe ich immer wieder in Beratungsgesprächen, dass die Eltern dann zu mir kommen und sagen, ja, die Erzieherin unseres Kindes oder aber die Lehrerin unseres Kindes hat uns zurückgemeldet, der hat ja überhaupt keine soziale Kompetenz, der hat keine Freunde in der Klasse oder der steht alleine oder er, sie steht in der Pause alleine rum und da müssen sie ran. Und die Eltern sagen, wir erleben zu Hause ein ganz glückliches, zufriedenes Kind. Und ich dann eben gefragt werde, was meinen Sie denn, ist jetzt hier wichtig? Und die Frage mag ich jetzt aber gar nicht so platt beantworten, sondern fragen wir jetzt mal den Psychologen und Verhaltenstherapeuten. Was würdest du sagen, wenn du jetzt, ne, sozusagen von Eltern gefragt würdest, genau auf so ein Phänomen angesprochen, dass also sozusagen die beauftragte Pädagogin,
ja,
Eltern in einem Elterngespräch zurückmeldet, leistungsmäßig, das lassen wir jetzt einfach mal raus, soweit alles okay, aber ich beobachte keine Sozialbedürfnisse as usual.
Beobachte keine, du meinst diese Basis, ne?
Ja, also ich rede davon, dass das Kind von sich selbst aus anscheinend, die Frage ist ja immer, denke ich, ist das Kind unfähig, ist das Kind nicht interessiert oder was ist der Grund dafür?
Das ist, ich wäre tatsächlich, wenn ich sowas erfahre, in so einem Einzelfall, also Einzelfall im Sinne von dem individuellen Fall, würde ich nicht in Schubladen denken, weil du, liebe Birgit, hast einmal einen ganz, ganz tollen Satz gesagt. Der war beim letzten Fachtreffen. Da hattest du gesagt, wenn ich einen Hochbegabten kenne, kenne ich einen Hochbegabten. Das heißt, es ist wichtig, dass man dann individuell hinschaut. Also wenn ich sehe, bestimmte Ebenen der Bedürfnisse werden nicht erfüllt, dann wird es individuelle Gründe geben. Natürlich kann ich, wie wir das jetzt hier auch aufmachen, bestimmte Hypothesen zu Rate ziehen als Orientierung, die ich auch empfehlen würde. Aber es macht Sinn, trotzdem immer nicht Hypothesen bestätigend zu gucken, sondern eher sich in die in die Verhaltensstruktur des, so würde ich es als Verhaltenstherapeut sagen, in die Verhaltensstruktur der Person, also auf Gedankenebene rein zu katapultieren oder beziehungsweise mich auf einzulassen, um dann zu verstehen, was sind die, sofern das überhaupt verbalisiert werden kann, hängt ja auch von dem Alter des Kindes ab, was das Kind gerade motiviert, sich so zu verhalten. Denn es gibt so Phänomene wie, die das mit beeinflussen können, vorgelebt. Reicht doch schon, wenn die Eltern durch vielleicht auch Hochbegabung oder andere Phänomene bestimmte Sachen schon so vorleben. Dann wird das entsprechend natürlich schon alleine, der Weg ist ja schon geebnet, wenn man so will, und könnte daher eher mit benutzt werden. Also es ist eine mögliche Phänomen. Oder, dass die Person vielleicht aufgrund einer bestimmten Annahme sagt, das möchte ich gar nicht. Ne? So dieses, da kommen wir auch noch zu einer Folge zu, dieses erst die anderen und dann ich.
Ja,
dass man so versucht, sehr weit zu denken auf der idealisierenden, verwirklichenden, wie geht's uns allen gut. So, also es gibt verschiedene Konzepte. Also ich würde erstmal das verstehen wollen, weißt du? So.
Ja, wunderbar. Ich meine, dann kann man ja jedem im Prinzip nur sagen, hoffentlich begegnet Ihnen der Kort.
Oder jemand.
Jemand wie Kort. Nein, natürlich. Alle. Jemand wie wir.
Ja.
Genau, bei der Beantwortung, bei der ganz individuellen Beantwortung, um das sofort aufzunehmen, was du gerade gesagt hast, um dieses Phänomen zu verstehen. Denn es ist einfach so, genau, ich meine, ihr ahnt ja schon, ich habe die Frage nicht ohne Grund an den Kort so weitergegeben. Es kommt immer drauf an. boah, was habe ich das früher gehasst, fällt mir gerade so ein. Wenn mein ehemaliger Chef sagte, kommt drauf an. Und ich dachte, oh Junge, fällt mir gerade so bewusst.
Kann man nicht vergleichen.
Genau. Ja. Und trotzdem auch das gleich aufnehmend, es ist so individuell. Denn wir unterscheiden gerade bei begabten Kindern immer wieder oder auch bei begabten Erwachsenen, aber das Phänomen fällt eben auf beim Kind, weil als Erwachsener schaut später niemand mehr so auf dich, wie eben zur Kindergarten- und Schulzeit. Da werdet ihr mir recht geben, vielleicht noch der Personaler, aber den erleben auch nicht alle, weil wenn man in einer kleineren Firma arbeitet, hat man weniger die Ten-to-Tens oder Intervisionsgespräche, wie man sie in größeren Firmen immerhin ja nun seit einigen Jahren erlebt. Aber ich mag einfach noch einmal sagen, wir erleben bei begabten Personen oft im Kindesalter diese asynchrone Entwicklung. Und diese asynchrone Entwicklung führt eben genau zu diesen Tendenzen und eben zum Überspringen oder zum Wegkatapultieren von Bedürfnissen, die eben für dieses individuelle Kind nicht dran sind, für den Moment. Und es einfach nur wichtig ist, es für die Person selbst übrigens an der Stelle, ob das dann Aufgabe der Eltern ist, weiß ich gar nicht. Es geht ja immer um, ich sag mal, Leidensdruck wollen wir ja verhindern. Leidensdruck, so erlebe ich das aber oft, wird auch oft von außen angetackert an jemanden. Und ich würde sagen, das liegt ja alles im Auge des Betrachters. Und bei den meisten Kindern erlebt man, dass das soziale Bedürfnis auch durchaus angeregt werden kann durch zum Beispiel Spieletreffs oder aber Austausch mit anderen Familien, die ähnlich befähigte Kinder haben, und dass dadurch plötzlich auch Interesse an sozialem Austausch angeregt werden kann. Also da kann es ja vielleicht zumindest bei einigen Kindern auch am Anregungsmilieu liegen, dass man das dadurch dann nachentwickelt. Aber im Prinzip wollten wir mit dieser Folge zum Ausdruck bringen, es ist eben gerade bei hochbegabten Personen nicht durchweg, aber bisweilen festzustellen, dass das nicht so stattfindet, wie Kollege Maslow sich das vorgestellt hat. Und wir könnten das jetzt noch extremst vertiefen, um noch einmal, das ist ja vielleicht wichtig, Avicii zu benennen, der seine Pizza nicht angerührt hat, sondern stattdessen den Song verwirklicht hat. Wenn ein erwachsener Mensch existenzielle Bedürfnisse nicht wahrnimmt, gar nicht sieht, oder in dem Moment ausblenden kann, Kort, weiß ich nicht, wäre vielleicht das richtige Wort. Ja, und stattdessen, ich sag mal zum Beispiel, zum Workaholic geworden ist. Und einfach sagt, boah, ich muss das hier fertig kriegen, ich kann jetzt nicht zum Essen gehen. Oder aber, ne, dein Beispiel mit, ich kann jetzt nicht zur Toilette gehen. Ich muss. Also dieser innere Drang. So hat das natürlich Auswirkungen. Und das müssen wir ganz klar sagen, auf diesen einen unseren Körper, den wir halt haben. Und da ist es dann spätestens wichtig, sich noch einmal zu vergegenwärtigen, inwieweit ich da für mich ein Bewusstsein herbeiführen kann, dass ich diesem Körper nichts Gutes tue.
Ja, genau.
Genau. In diesem Sinne.
Genau, hören wir uns zur nächsten Folge weiter, weil dann führen wir die Gedanken auch noch weiter fort.
So ist es.
Bis dahin, ihr Lieben.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Du tust es.
Du bist es.
Du lebst es.
Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns, wenn du uns deine Gedanken, Ideen, Anmerkungen mitteilst.
Schick uns einfach eine Mail an post@anderschlau.de.
Wir freuen uns, wenn du unsere Gedanken weiterdenkst,
weitergibst
und weiterempfiehlst.